Hallöchen Kinofans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus und wie es sich für unseren Podcast gehört, bin ich natürlich nicht allein in unseren heiligen Hallen. Mich beehren zum einen, das ist meins, Christoph.
Hi.
Hallo. Und der werte Pascal.
Hallo, hallo.
Und ich habe mir natürlich nicht umsonst die absoluten Filmstarts-Alphas hier eingeladen, denn heute geht es tatsächlich auch um Alpha-Zombies. Ich weiß, der Zombie-Begriff, ich weiß nicht, ob wir es heute nochmal thematisieren, ist erstmal egal. Um Alpha-Zombies und alles, was so dazugehört, denn wir sprechen über 28 Years Later, The Bone Temple.
Den genau, das, wo du jetzt schon das Alpha-Wortspiel gebracht hast, das andere Wortspiel, das sich anbietet, das bringen wir erst nach 5 Minuten. Wir lassen es nicht komplett liegen, es wird noch kommen, also keine Sorge da draußen, es wird kommen, aber weil das hier auch auf YouTube läuft und ich irgendwie gehört habe, dass man so schwierige Wörter nicht in der ersten Minute sagen soll auf YouTube, weil sonst man da irgendwie nur für Erwachsene eingestuft wird und dann kein Geld mehr verdient. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, weil ich mich null auskenne mit YouTube, aber das sagen andauernd Moderatoren so, nee, das darf ich jetzt noch nicht sagen, ich muss noch bis nach der ersten Minute warten. Also freut euch drauf, das Wortspiel wird kommen.
Und es ist grandios.
Es ist grandios. Es passt auch, jetzt wo ich den Film nochmal in meinem Kopf Revue passieren lasse, es passt auch wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Deckel auf Topf, Topf auf Deckel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird kommen.
Was für ein Teaser. Also allein deswegen bleiben die Leute jetzt hoffentlich
irre. Und jetzt vergessen wir es.
Ja. Außerdem bei der Erwartungshaltung wird es wahrscheinlich nur enttäuschen. Aber ist auch egal.
Das wird überhaupt nicht enttäuschen.
Na gut. Also aber vielleicht, es können sich bestimmt auch, unsere cleveren Hörer können sich das vielleicht auch schon denken.
Ja, genau.
Ja, natürlich. Ja, also genau, wir reden heute über den zweiten Teil der 28 Years Later Trilogie. Aber bevor wir das tun, natürlich noch der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. So, es ist tatsächlich ja noch gar nicht so lange her, dass wir hier im Podcast über 28 Years Later gesprochen haben. Ohne Pascal leider, aber mit dir und Sebastian. Ich glaube, das war die Konstellation. Und das hat den einfachen Grund, weil die 28 Years Later Trilogie, also es ist ja so, dass Danny Boyle und Alex Garland zurückgekommen sind und Jahre nach 28 Days Later und 28 Weeks Later, mit dem sie nichts zu tun hatten, doch noch eine Fortsetzung gemacht haben, aber damit nicht genug. Sie wollen gleich eine ganze Trilogie machen und die ersten beiden Teile, da haben sie auch direkt grünes Licht bekommen und haben die direkt nacheinander gedreht. Danny Boyle hat den zweiten aber nicht mehr gedreht, sondern Nia DaCosta. Und deswegen bekommen wir den jetzt schon 7 Monate, glaube ich.
Ist das nicht jetzt sogar schon eine Ecke später als ursprünglich geplant? War das nicht eigentlich noch gedacht für Ende letzten Jahres? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sehr dicht beieinander.
Ja, ich glaube, es sind 7 Monate. Es sind tatsächlich fast, ich glaube, es haut nicht ganz hin, 28 Wochen später.
Nicht, es haut nicht ganz hin. Und sie ziehen das ja jetzt auch durch. Das letzte Mal, dass wir sowas Ähnliches hatten, war bei Kevin Costners Horizon, wo der zweite Teil irgendwie 7 Wochen nach dem ersten Teil kommen sollte.
Ja, wo ist er?
Wo ist er? es ist jetzt fast 2 Jahre später. Der Film hat nicht mal einen Kinostart. In Amerika will den auch keiner mehr rausbringen und deswegen darf den in Deutschland auch niemand rausbringen.
Immer noch tragisch.
Ich habe den Film schon vor 1,5 Jahren gesehen in Venedig bei seiner Weltpremiere.
Ja, das Ding ist fertig.
Du hast also auch eine Kritik schon gesehen.
Ich habe auch die Filmstartskritik ist da und alle Welt oder zumindest ein paar Leute warten auf diesen Film. Aber ob der noch jemals kommen wird, weiß ich nicht.
Warum schleudern sie den nicht einfach im Streaming raus?
Ja, weil irgendwie die sich alle nicht einigen können, was da jetzt passiert. Und der war halt auch sehr teuer. Aber wenn das Lost Media wird, dann wäre ich schon begeistert, dass ich dann einer von 100 Leuten bin, die diesen Film gesehen haben. Das finde ich auch gut, dass es dann pro Mensch, der diesen Film gesehen hat, Produktionskosten von 1 Million. Das heißt, Kevin Costner hat 1 Million nur für mich ausgegeben.
So bist du ihm wert. Das ist doch toll.
Das nehme ich.
Ja, und es waren eigentlich noch 3 und 4 geplant. Ich meine, das wird wahrscheinlich eher...
Ob er die dann auch nur für mich dreht, das müssen wir dann sehen.
Kannst du mal fragen, so mit Puppen zu Hause nachgestellt vielleicht. Ja, aber hier sieht es jetzt auf jeden Fall besser aus. 28 Years Later 2 ist nämlich da. Und, so viel können wir auch schon vorwegnehmen, der dritte Teil ist inzwischen auch schon bestätigt. Dazu kommen wir vielleicht später dann noch ein bisschen mehr als kleiner Ausblick.
Haben wir mitgeholfen,
würde ich auch sagen.
Weil stand ja so auf der Kippe. Ja. Und dann haben die sich überlegt, wir wollen jetzt zum zweiten Teil nochmal ordentlich Hype generieren und haben irgendwie so 5 Wochen vor Kinostart, ich glaube in 5 Städten weltweit, Previews gemacht, Fan-Previews. Und in Deutschland haben wir die mit ausgerichtet, hier in Berlin. Also viele Filmstarts-Fans konnten den schon 5 Wochen vor Kinostart sehen.
Das ja, ist 5 Wochen ist heftig.
Das ist für eine Preview ist heftig. Ja, und am nächsten Tag, nachdem diese Previews stattgefunden haben, war grünes Licht da, was vielleicht schon ein bisschen vorwegnimmt, wie dieser Film bei den Previews wohl angekommen ist.
Ja, da können wir uns was drauf einbilden, würde ich sagen.
Ja, wir haben mitgeholfen, dass...
Obwohl Sony auch wohl so schon sehr davon überzeugt war, weil ich habe ihn tatsächlich noch früher gesehen. Andererseits lag es da auch an den Interviews. Die meinten zu mir, ich habe da noch mit einer Sony-Frau geredet, die meinte, das liegt auch an den Terminen einfach. Die Schauspieler haben im Januar alle irgendwie keine Zeit, vor allem Ralph Fiennes, weil der irgendwie noch auf der Bühne steht. Und deswegen mussten sie für die Interview-Menschen den Film schon so, super früh zeigen. Aber war auch schon komplett fertig. Also alles gut. Es spricht ja auch eher dafür, auch bei der Preview, dass ein Film vielleicht ganz gar nicht so schlecht ist, wenn man ihn so früh zeigt. Aber bevor wir jetzt in den zweiten Teil einsteigen, weil wir, also ausführlich haben wir es im Podcast besprochen mit dir, aber bei Pascal ja auch nicht. Also wie steht ihr denn eigentlich zum ersten 28 Years Later und wie habt ihr danach, was habt ihr danach quasi vom zweiten Teil jetzt erwartet?
Also ich fand den ersten Teil sehr gut. Ich fand ihn vor allem sehr bildgewaltig. Wenn ich an 28 Years Later denke, dann denke ich als erstes an diese Verfolgungsjagd durchs Wasser mit den Polarlichtern und das fand ich im Kino, das hat mich weggebeamt. Das war so eines der Bilder des Kinojahres 2025, vielleicht sogar das Bild. Und auch darüber hinaus fand ich ihn sehr spannend. Ich mochte den experimentellen Ansatz. Ich mochte die Inszenierung, dieses Rohe. Und ich mochte auch die Schauspieler. Ich fand, das war wirklich ein richtig guter Film. Auch anders, als man es sich das erwartet hat nach 28 Days Later und 28 Weeks Later. Aber das hat es ja auch so interessant gemacht, dass man da von der eigentlichen Formel abgewichen ist, was 28 Weeks Later ja auch schon so ein bisschen gemacht hat. Das war ja auch eigentlich ein anderer Film als 28 Days Later. Deswegen war ich sehr gespannt, auch nach dem Ende von 28 Years Later, als auf einmal die Power Rangers kommen. Das fand ich irre. Ich werde nie vergessen, das Gelächter im Kinosaal, die Leute sind durchgedreht. Ist ja auch eher kontrovers aufgenommen worden, hat den Film zerstört, haben viele geschrieben, fand ich nicht. Und
das ist absurd, sowas zu sagen. Also sowas,
genau.
Selbst wenn man es scheiße findet, sowas zerstört
ja. Ja, dass ein Ende einen Film zerstört, ist ja auch nochmal eine andere Diskussion, die genauso wie, dass eine Fortsetzung den ersten Teil zerstört, ist alles ein bisschen, ja. Aber ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und freue mich jetzt auch, dass ich hier sein darf.
Endlich. Wobei Power Rangers ist gut, aber es ist ja eher so die nächste Generation, die bei einer Orgie aus den Power Rangers und den Teletubbies.
Ja, ist so eine Mischung aus Teletubbies, New Kids und Power Rangers, ne? Das ist ganz, ganz wild, was da passiert ist. Ja, deswegen, ja, ich war voller Erwartung.
Bei mir vor allen Dingen auch die Inszenierung. Also ich bin ja noch einen Tacken älter als ihr. Das heißt, ich habe so diese ganze, als es damals aufkam, überhaupt mit Digitalfotografie und dass digitale Filme, gefilmte Filme ins Kino gekommen sind, ja alles live miterlebt. Und da gehörte 28 Days Later ja zu einem der ersten ganz großen, die digital gefilmt wurden. Und das war damals schon sehr aufregend, allein für die Art und Weise, wie der gefilmt ist. Und Danny Boyle hat das tatsächlich geschafft, jetzt, wo das Thema ja durch ist und alle digital drehen, trotzdem nochmal auf so ein experimentelles Level zurückzuführen, wo ich eigentlich dachte, das geht gar nicht mehr. Aber der probiert da drin halt so viel Scheiß aus. Hat mir großen Spaß gemacht. Sieht auch, also das Himmelbild da nachts, das ist halt der Oberhammer, aber auch einfach sonst einfach viel Spaß bei der Inszenierung gehabt. Und da habe ich mich dann auch noch mal jung gefühlt. Dementsprechend, das hat mir vor allen Dingen großen Spaß gemacht. Die Geschichte fand ich okay.
Ja, konventionell.
Hat mich jetzt im ersten Teil nicht umgehauen, aber das war alles gut. Und ich habe mich am ersten Teil vor allen Dingen darüber gefreut, dass Danny Boyle das noch mal gemacht hat. Hatte dann aber auch genug davon. Da war ich jetzt erstmal wieder satt. Und deswegen hat es mich gefreut, dass Nia Costa schon in den Interviews gesagt hat, als sie die Anfrage bekommen hat, hat sie gesagt, mache ich gerne. Aber ich mache keinen Danny Boyle-Film, sondern ich mache hier mein eigenes Ding. So, und dass das irgendwie trotzdem einigermaßen zusammenpasst, war ja immer dadurch sichergestellt, dass Alex Garland sowieso alle Drehbücher schreibt. Dementsprechend war ich da jetzt schon sehr neugierig darauf, was da kommt.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich kann jetzt nicht viel hinzufügen, obwohl bei mir echt so ist, also einmal die Inszenierung habt ihr jetzt schon angesprochen, Hammer, also was da für kleine Einfälle drinstecken, die auch einfach diesem Zombie-Subgenre einfach auf der Bildebene schon so neue Sachen hinzufügen und so viele tolle kleine Ideen, einfach weil Danny Boyle halt einfach so ein exzentrischer Filmmacher ist, der sowieso eine ganz verspielte Bildsprache
hat. Ja, und so ein Energiebündel einfach
auch. Und dass er das hier so frei auch einfließen konnte, ist herrlich. Und bei mir kommt tatsächlich doch noch der Inhalt hinzu. Also er ist jetzt nicht besonders, ich sag mal, außergewöhnlich, aber ich finde, er funktioniert vor allem auf einer emotionalen Ebene so gut. Und das hat mich am meisten überrascht. Also, dass es am Ende so richtig, dass ich es richtig rührend fand bei dem Film, habe ich vorher überhaupt nicht erwartet. Und das,
also spätestens jedenfalls die Sequenz mit Ralph Fiennes einfach.
Ja, ja, ne? Die mit Ralph Fiennes und dann der Mutter von Spike
und ihm. Genau.
Das ist also super. Und deswegen, auch deswegen ist es für mich wirklich 2025 der Film des Jahres gewesen sogar.
Habe ich das jetzt verwechselt oder heißt der in Avatar auch Spike? Nee, der heißt Spider.
Spider, ja. Aber die nennen den Spike.
Deswegen, ich habe das in meiner Avatar-Kritik nämlich durchgängig falsch geschrieben und immer Spike geschrieben, dann musste ich am Schluss noch einmal ersetzen durch und dann alle durch Spider ersetzen.
Ich glaube, sie nennen ihn aber auch Spike, aber
das wäre ein Crossover.
Keine Ahnung.
Ja, jedenfalls das dazu. Also deswegen war ich einerseits skeptisch jetzt beim zweiten Teil, andererseits auch freudig. Also ich finde es cool, dass es die Möglichkeit haben, das weiterzumachen und vielleicht auch eine geile Idee, wie du schon sagtest, dass es jetzt nicht nochmal direkt Danny Boyle macht. Andererseits wie man da anknüpfen kann, wusste ich nicht so genau. Also wie man das jetzt vielleicht noch toppen oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene halten kann. Ihr hattet die Schlussszene ja schon angesprochen und im Grunde knüpft er jetzt inhaltlich ja relativ nahtlos daran an. Also am Ende ist es ja so, dass der kleine Spike, der denn tatsächlich die eigentliche Hauptfigur vom ersten Teil war, sich quasi seiner sicheren Inselgemeinschaft da lossagt und seinem Vater entsagt, ihm allen den Rücken kehrt und sagt, ich gehe jetzt allein in die Wildnis, ich weiß, überall sind Infizierte. Aber ist mir egal, ich habe mich jetzt schon bewährt, ich mache das jetzt auf eigene Faust, will zu mir selber finden, quasi so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig.
Mutig.
Ja, aber wird dann gleich mit der Realität irgendwie konfrontiert, wird dann irgendwie in die Ecke gedrängt von Zombies. Am Ende vom ersten kommt dann diese Truppe von Jimmy Crystal, gespielt von Jack O'Connell. Man hat ihn schon als kleinen Jungen im Prolog gesehen, wie so seine ganze Familie niedergemetzelt wurde, was schon sehr traumatisch war für ihn.
Während er Teletubbies geguckt hat.
Während er und noch ein paar Kids Teletubbies geguckt haben, genau. Ja, auf jeden Fall, da kommt auch die Teletubby-Affinität auf jeden Fall her, die hier auch nochmal eine Rolle spielt. Und genau, und der rettet mit seiner Truppe in wildesten akrobatischen Moves und zu krassen Metal-Klängen irgendwie Spike. Und jetzt kommt das, was man quasi erwartet hat. Also Spike hat jetzt die Wahl, oder eigentlich hat er nicht die Wahl, aber er schließt sich quasi gezwungenermaßen jetzt dieser sehr seltsamen Truppe an. Damit fängt der Film im Grunde an. Und es zeigt sich, so wie kann man schon mal sagen, das war jetzt keine Vorwegnahme quasi von dem ganzen Tonfall von dem Film, die Endszene vom ersten Teil. Also man hat jetzt nicht eine wilde Metzelorgie, eine wilde überzogene Metzelorgie mit den ganzen Zeitnussbildereinlagen. Es ist tatsächlich so, dass die Truppe halt wesentlich sadistischer und mordend und folternd durchs Land geht. Das hat er sich im ersten Teil auch schon durch so ein paar Hinweise angedeutet. Und Spike ist jetzt aber dabei und findet das dann natürlich aber gleich wieder blöd, weil er eigentlich ein netter Typ ist, ein netter kleiner Junge ist. Ja, das ist so
der eine. Der findet das auch blöd, weil in dieser Truppe ist nur, die heißen alle Jimmy.
Die heißen Jimmy, ja.
Weil der Anführer auch Jimmy heißt, deswegen müssen alle Jimmy heißen. Mhm. Aber es darf nur eine bestimmte Anzahl von Jimmys geben.
Richtig.
Ja, das heißt, jeder, genau, für fünf Finger irgendwie,
die dann zur Faust
das werden.
Richtig.
Das heißt, dass jeder, der da irgendwie jetzt neu gefunden wird, kriegt die Chance, gegen einen dieser Jimmys anzutreten. Mhm. Und wenn man schafft, den bestehenden Jimmy umzubringen, dann darf man dessen Rolle einnehmen. Und zum Jimmy werden. Und das muss Spike dann auch versuchen oder auch nicht. Aber er wird direkt in einem leeren, alten, verlassenen Schwimmbad in einer sehr ungemütlichen Sequenz wie so ein Gladiatorenkampf direkt zum Start. Die tut richtig weh, die Szene. Die fand ich, da konnte ich echt nur durch die Finger hingucken, weil da das ist ganz fies, was da passiert.
Ich würde auch sagen, bevor wir dann auf den zweiten Handlungsstrang gehen, können wir gerne mal da schon tiefer reingehen. Ich finde das auch, das ist schon so ein guter Vorbote für das, was so kommt in dieser ganzen Truppe. Also da waren viele Szenen, die richtig wehtun. Also die machen ja wirklich nicht so nette Sachen. Und es ist auch, ich finde das auch geil aufgebaut, weil ich dachte am Anfang, okay, haben wir jetzt generell ein anderes Setting, weil du hast dieses Schwimmbad erwähnt. Und man sieht dann auch noch ein Panorama, das ist halt mehr in der Stadt, was ja kompletter Kontrast ist zu dem, was wir im ersten Teil gesehen haben. Also du hast jetzt nicht die Wildnis, sondern wirklich einen Hauch von Zivilisation wieder. Und dann passieren aber die unzivilisiertesten Dinge da drin. Und der geht natürlich auch dann wieder zurück. Aber das ist halt erstmal so ein Vorbote, wo ich dachte, okay, nee. Aber dann wird halt gezeigt, nee, die machen halt, die sind halt unzivilisiert und sind auch wilde und sind auch in der Wildnis unterwegs.
Aber es ist nicht so, dass er jetzt die Größe der Stadt nutzt und es ist ja fast noch kammerspielartiger als der erste Teil, weil er immer in irgendwelchen Räumen spielt und diese Räume sind immer gefüllt mit einer Grausamkeit, die ich so in dieser rohen, zittrigen Art und Weise am ehesten irgendwie mit der neuen französischen Härte in Verbindung gebracht habe, mit sowas wie Martyrs oder Frontiers und sowas. Weil es gibt dann ja auch, ich nehme das jetzt kurz vorweg, es gibt eine Szene in einer Scheune. Das ist unfassbar, was da abgeht. Das hat mich wirklich an die ganzen Pascal Nogé und wie die ganzen Filmemacher heißen, das hat mich schockiert. Die Gewalt ist verstörend. Mhm. wirklich ja, verstörend.
Tut richtig weh, also dass wenn auch einige der Protagonisten müssen sich dann übergeben bei dem, was sie damit angucken müssen, und das kann ich bestens nachvollziehen. Also es ist ja wirklich so ein, also die Truppe ist so ein bisschen drauf wie Uhrwerk Orange, ne, oder Clockwork Orange, ja. Aber dann noch mit reichlich Gore dazu, und zwar sehr überzeugend gemachten
und auch sehr ausgiebig, auch so am Stück, also so Sequenzen enden auch nicht.
Ja,
also
das ist das quälerisch, das sind Terror, das ist Terrorkino teilweise, wirklich.
Und halt wahnsinnig zynisch, weil Jack O'Connell als Anführer Jimmy halt immer von Wohltätigkeit spricht. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wir haben den alle auf Englisch gesehen, da heißt es jetzt einfach, er bringt Charity zu den Leuten. Mhm. In Deutsch wird das dann wahrscheinlich Wohltätigkeit heißen. Mhm. Und was er damit meint, sind aber verschiedene Arten von Folterungen, weil er ja Teufelsanhänger ist. Und deswegen, das ist schon alles sehr, sehr böse. Und dann aber halt mit Teletubbies.
Dann aber halt mit Teletubbies, genau. Also es wird schon mit den Tonalitäten so ein bisschen gespielt. Hattet ihr denn erwartet oder seid ihr vielleicht jetzt sogar enttäuscht oder erfreut, dass es jetzt nicht der Film ist, den manche vielleicht jetzt gesagt haben, oh, der macht was komplett anderes jetzt in der Schlussszene,
also
der da versprochen wurde?
Enttäuscht bin ich definitiv nicht, weil ich muss auch sagen, ich war irritiert von dem Ende einfach. Ich wusste nicht genau, das sollte auch so sein. Ich freue mich aber, dass er genau diesen Schritt gegangen ist, weil er völlig in sich logisch ist in dieser Welt, in der es einfach völlige Verrohung herrscht und dieser Jimmy ja einfach auch ein Produkt dieser Zeit ist. Also was er erlebt hat, er konnte im Prinzip keinen anderen Weg einschlagen. Ich finde, das ist so eine in sich logische Entwicklung dieser Figur und das macht's noch mal schlimmer.
Ja, ich bin auch happy, weil also ich fand das Ende im ersten Teil sehr gut, weil es hat einen noch mal so aus der Bahn geworfen, was ich grundsätzlich mag. Ich hätte aber in dem Tonfall jetzt keinen Bock gehabt, den ganzen Film zu gucken. Also das wirkt ja so ein bisschen so wie diese. Wir haben ja eine ganze Schwemme gehabt in den letzten 10 Jahren von so übertrieben gorrigen 80er-Jahren Revival-Retro-Filmen. Mir fällt natürlich jetzt keins ein, aber da gab es so unfassbar viele von, dass man die gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Mhm. Und da brauche ich nie noch mehr von. Und ich brauche das auch nicht bei der 28-Reihe. Also dementsprechend, und dass ich noch mal so im Horrorkino geschockt werde, das kommt zwar immer mal wieder vor, aber nicht oft. Und hier
eher Mainstreaming
im Bereich. Ja, das wollte ich gerade sagen, ne?
Und im Mainstream-Bereich. Also sie hat ja schon einen Horrorfilm gemacht mit Candyman, oder? Ja.
Der war auch sehr gut inszeniert war.
Ja, aber der war ja halt auch nicht so hart. Mhm. Und dass das jetzt so ein bisschen zwischendurch hat sie ja dann The Marvels gemacht, wo sie dann ja auch irgendwie kolportiert irgendwie abgehauen ist vorab, um dann den Film hier zu drehen. War wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Hat sie ihre Energie auf den richtigen Film verwendet, weil der andere war wahrscheinlich wirklich nicht mehr zu retten. Und zwischendurch hat sie ja noch Hedda gedreht, der jetzt gerade bei Amazon.
Ich weiß gar nicht, wann sie das zwischendurch noch gemacht hat, aber.
Der jetzt gerade bei Amazon rausgekommen ist und der jetzt sogar für einige Golden Globes nominiert ist, den ich auch sehr gut finde. Und die dreht gerade eine Menge und das hier ist aber nochmal so, hatte man von ihr nicht erwartet, dass es so weit geht.
Das ist wirklich so schonungslos. Ich finde auch wirklich, trotzdem wird irgendwie dieser Aufbau ja auch genutzt. Also die spielt wirklich, ich hatte es ja schon angedeutet, so ein bisschen mit diesen verschiedenen Tonalitäten. Ich meine, im ersten Teil, wer jetzt wirklich geglaubt hat, dass der zweite Film so wird, hat auch die anderen Zeichen so im ersten Teil nicht gesehen. Man sieht ja auch schon diesen über Kopf hängenden Mann, wo Jimmy eingeritzt ist. Also es ist schon klar, dass die Truppe irgendwie kaputt ist und halt wirklich, wirklich richtig fiese Sachen irgendwie macht in der ganzen Umgebung da. Und so geht es jetzt halt auch weiter. Und du hast halt manchmal in einer Szene, tanzt halt eine von den Jimmys da einen lustigen Teletubby-Tanz, der in dem Moment ja schon überhaupt nicht lustig, sondern verstörend ist, weil sie schon eine Gruppe von Überlebenden quasi als ihre Geiseln haben. Und im nächsten Moment kommt halt diese Scheunenszene, die ihr schon erwähnt habt. Und das macht's für mich halt nochmal umso intensiver und wuchtiger. Einfach dieser Kontrast auch.
Ja, auch weil es so eine Unberechenbarkeit hat.
Ja. Ne? Ja, absolut. Und es ist aber auch ganz groß zu verdanken Jack O'Connell einfach. Also ich fand ihn in Blood and Sinners schon großartig als böser Vampir, Oberfürst, wie auch immer, irischer Vampir, irischer tanzender und singender Vampir. Also auch schon irgendwie ein bisschen mit verschiedenen Tönen gespielt und hier macht er das auch wirklich, also hat auch so eine Präsenz in dieser Rolle und so eine diabolische Präsenz einfach. Fand ich großartig.
Ja, wenn es den Oscar für besten Psycho geben würde, hätte er ihn 2-mal in Folge gewonnen.
Ja, also kann man eigentlich, ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt, was er noch so.
Ja, der hat auf jeden Fall einen Run. Also was ist Horrorkino 2025? Der ist ja 2026, stimmt.
Ja,
er hat einen Run. Ja, guter Mann.
Was das aktuelle Horrorkino angeht. Ja, also zumal, also es ist auch wirklich so, dadurch, durch diese verschiedenen Tonalitäten, ich habe es glaube ich auch in der Kritik dann geschrieben, die sind halt irgendwie Trottel. Das sind halt Trottel, so wie man es am Ende vom ersten Teil kennt, aber es sind halt sehr gefährliche Trottel.
Ja, das sind so sadistische Kinder, die sich durch diese Welt einfach eine Macht angeeignet haben, genau, die einfach extrem schrecklich ist.
Ja, das ist auch von der Realität gar nicht so weit weg. Ja. Ne? Also wenn man das jetzt gerade mit so Kindersoldaten, versklavten Kindersoldaten in Afrika oder so vergleicht, da hat man ja auch schon Dokumentationen gesehen, wo dann, also da geht's noch weiter, da wird ja dann wirklich in der Realität, werden die dazu gezwungen, irgendwie die Gehirne ihrer Opfer auszulöffeln und so als Initiationsritual und so. Also das ist richtig heftig und der geht da aber auch schon sehr weit. Und dass man da am Anfang sozusagen nur fürs eigene Überleben mitmacht, weil man dann ja diese neue Position gewonnen hat, die man ja auch nicht sicher hat, das ist so da drin. Und dann, aber wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, dann macht einen das so kaputt und stumpft einen das so ab, dass man dann irgendwann wirklich da reinrutscht.
Das ist dann die neue Realität einfach.
Muss man ja auch. Also wenn man sich die ganze Zeit, das ist ja immer das Paradox, wenn man die ganze Zeit Böses tut, dann muss man sich irgendwann einreden, dass das Gute ist. Weil sonst kann man ja nicht weiterleben.
Ja, der hat ja wirklich auch alle unter seiner Fuchtel, also deswegen passt diese Anspielung, Analogie ganz gut und ist von jemandem wie Danny Boy, wie Alex Garland gerade auch nicht wahrscheinlich zufällig gewählt.
Nein.
Und man sieht es ja auch vor allem an Spike, also der ist ja alles andere als d'accord mit allem, was die da machen und macht ja eigentlich auch nicht aktiv mit.
Ja, aber man kann sich so vorstellen, wenn der Film noch ein paar Jahre weitergegangen wäre, wäre der halt auch so drauf wie die anderen.
Genau.
Also wenn es so einen Zeitsprung geben würde, 15 Jahre später, 10, ach nicht mal, 5 Jahre später, dann wäre es auf jeden Fall ein Vollblut-Jimmy.
Vollblut-Jimmy, richtig. Das Einzige, was mir da so ein bisschen, naja, sauer aufgestoßen ist, übertrieben, es ist eher ein kleiner Kritikpunkt, weil der Rest so gut funktioniert, ist, dass dadurch, dass Jimmy einfach auch inhaltlich diese Präsenz hat und diese Macht in dieser Truppe, dass alle anderen so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also die anderen Figuren in der Gruppe, bis auf eine Ausnahme vielleicht, abgesehen von Spike, sind so eigentlich komplett im Hintergrund, die erfüllen halt irgendwie einen Zweck. Ist auch nicht weiter schlimm, aber ich finde es halt bei Spike so tragisch. Weil ich fand den so überraschend toll als Hauptfigur im ersten Teil und der rückt hier in den Hintergrund und wird halt bewusst halt zu so einem Spielball von Jimmy einfach gemacht und ist halt, er reagiert halt eher als
das. Genau, er hat aber auch keine andere Wahl, er muss ja genau das machen. Er hat
keine andere Wahl. Ich finde es halt nur ein bisschen, es passt in den Kontext, deswegen meinte ich, es ist eigentlich nur ein kleiner Kritikpunkt. Ich finde es nur für mich.
Ich fand es nur für dich schade, weil du ihn mochtest, ja. Aber es passt natürlich ins Konzept, wie diese Gruppendynamik funktioniert, dass er da so ein bisschen untergeht einfach.
Ich hätte gerne noch so ein bisschen, noch einen größeren Moment vielleicht von ihm noch gehabt, gerne, aber.
Den kriegst du bestimmt noch.
Ja, vielleicht auch in dem Film, weil ich habe mich an dem noch nicht satt gesehen.
Mhm. Nee, ich habe mich über die ganzen neuen Jimmys gefreut. Also ich konnte die schon gut auseinanderhalten. Jemima, dann Jimmy Inc., Jimmy. Irgendwann wusste ich dann doch, wer ist und die ticken doch alle ein bisschen unterschiedlich.
Ja,
die
haben ja auch alle unterschiedliche Klamotten, dann kann man farblich zuordnen.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn, wir wollen ja nichts, also wer weiß, wenn Cillian Murphy irgendwann mal in das Franchise zurückkehren sollte.
Der wird zum Ober-Jimmy.
Der heißt ja auch Jim.
Oh ja, stimmt.
Ja.
Das ist der Ursprung. Das ist der Ur-Jimmy.
Vielleicht wird da noch eine coole Back-Story erzählt. Ich bin übrigens froh, apropos so Background-Stories, dass sie sich da nicht reingelehnt haben. Man hat ja spekuliert und so, auch gerade was dann so Dr. Kelsen angeht, gerade wenn es also auch Bone Temple heißt, zu dem kommen wir jetzt gleich, dass so im Flashbacks ganz viel noch über die Hintergründe erzählt und das gar keine so richtige Fortsetzung ist und so. Und das hätte ich jetzt, also hätte alles noch mehr ausgebremst, also hätte alles richtig ausgebremst.
Du erfährst ja alles über ihn, durch Bilder, durch die Musik. Durch seinen Job. Du erfährst ja alles, was du brauchst. Ich muss jetzt nicht wissen, dass er irgendwann mal, was weiß ich was, ein Bild gemalt hat, das ihn an seine Mutter erinnert.
Ich finde gerade auch das super. Das ist wirklich so schön subtil, so, also bei allen Figuren eigentlich. Dass er manchmal auch nur durch so, weiß nicht, Manierismen, Gesten, Blicke, so in ihre Seele so ein bisschen blicken kannst und in ihre Vergangenheit. Bei Jimmy hatten wir jetzt halt diesen Prolog, du hast es ja auch schon erwähnt, man hat jetzt keine Empathie für ihn, weil er hat, was er macht, ist halt absolut pervers, aber man versteht zumindest, woher er kommt und es ist eine logische Entwicklung, du hattest das ja vorhin quasi so schon gesagt, von dem, was da passiert ist.
Wie erleichtert war Adi denn, dass die Scheunenszene, als sie von oben rum auf unten rum wechseln wollen, dann doch irgendwann zu Ende war? Ohne jetzt zu verraten, was das heißt.
Ich war allgemein glücklich, dass das endlich vorbei war, weil das war unerträglich, wirklich.
Also die muss auch so lang sein
für den
Effekt, für die Wirkung, aber es ist wirklich sehr schwer zu ertragen. Das ist richtig an die Nieren gehend.
Ja, das Szene. War, wie gesagt, das ist Terrorkino. Ja. Das ist diese französische Härte, da habe ich das letzte Mal in dieser Form so zelebriert gesehen. Und das ist,
Aber ohne, dass es zum, so zum Selbstzweck verkommt.
Nee, das erzählt ja auch was über die Figuren. Genau. Das ist, genau, das sagt was aus, ja.
Über mehrere Figuren gleichzeitig
auch. Also es geht nicht darum, Gewalt auszustellen einfach. Mhm. Er will nicht nur einen Splatter-Effekt haben. Das erzählt was über diese Welt, über die Figuren. Das ist heftig.
Deswegen passt das halt auch einfach, da kommen wir mal zur zweiten.
Genau.
Das passt einfach perfekt. Weil du hast auf der einen Seite dieses komplett nihilistische, so die Welt ist am Ende, alle sind nur noch Psychos und bringen sich gegenseitig um. Und auf der anderen Seite hast du jetzt diesen mega romantisch, melancholisch, süßlichen Zombie-Liebes-Buddy-Film, der, ich habe ja jetzt schon geschwärmt, aber den fand ich fast noch besser. Also das war.
Ja, man muss halt kurz mal sagen, inhaltlich. Also es geht halt im zweiten Handlungsstrang darum, der parallel erstmal sehr daneben noch erzählt wird, dass Dr. Kelsen, den wir aus dem ersten Teil schon kennen, mit seinem Knochentempel, mit dem er den Toten gedenkt, immer noch da so sein Dasein fristet. Also vom Gespiel von Ralph Fiennes. Und er hat ja schon so ein bisschen Connection aufgebaut mit diesem Alpha-Zombie, mit diesem Hünen. Gespielt von Chai Lewis Perry. Und das will er jetzt noch.
Habt ihr dem im gesamten Film einmal ins Gesicht geguckt?
Wenn die Kamera nur auf seinem Gesicht war, ja. Ja, er ist also in jeder Hinsicht ein Hühne, so viel kann man sagen. Kommt jetzt das Wortspiel?
Ja, das Ding ist, ich wollte das natürlich.
Das Ding ist.
Das Ding ist schon mal gut.
Ja. Mhm. Sehr gut aufgefasst. Mhm. War gar keine Absicht, aber trotzdem gut. Das sind die besten Wortspiele, sind die unabsichtlich. Ich wollte das natürlich irgendwie so organisch einfließen lassen. Jetzt muss ich sagen, der Film hat natürlich den falschen Titel, weil offensichtlich muss der nicht The Bone Temple heißen, sondern The Boner Temple.
Wundervoll. Wundervoll. Szenenapplaus.
Ja. Danke. Die Leute applaudieren zu Hause.
Ja, hier können wir jetzt auch
beenden. Samson, so heißt der Alpha-Zombie, der läuft halt nackt rum und der hat ein sehr, sehr, sehr erstaunlich großes Gemächt.
Ja, aber er ist ja auch ein erstaunlich großer Typ.
Das passt dann alles. Aber es gibt ja oft so, dann dass so richtig so Bodybuilder-Typen und dann so alle so einen besonders kleinen Penis haben und das alles so nicht zusammenpasst.
Hängt vielleicht auch mit manchen Substanzen zusammen, aber ja.
Ja, und bei dem ist das so ein Gesamtpaket. Das ist einfach stimmig.
Einfach wunderbar proportioniert alles.
Das Wutvirus hat da nichts
hat dann nichts
schrumpfen lassen. Es ist eine Prothese.
Ja,
aber man sieht das nicht, dass das eine Prothese ist.
Das sieht sehr echt aus.
Im ersten Teil war ja noch die Erklärung dafür irgendwie, dass sie wenn bei einem Dreh mit einem Kind nicht echte nackte Geschlechtsteile zeigen können oder er vor sich haben darf. Aber eine Prothese, die halt super.
Die gigantischste Prothese seit Dirk Diggler.
Das ist okay. Das ist okay und das ist auch hier wahrscheinlich weiterhin eine Prothese. Anders als bei Ralph Fiennes, den man auch mal kurz merklich sieht.
Stimmt.
Ja. Nur mal so am Rande. Jedenfalls ist es so, dass Dr. Kelsen halt diese Beziehung so ein bisschen vertiefen will. Also er hat die Hoffnung, dass er irgendwie zu diesem Alpha-Zombie durchdringen kann und quasi ihm sein Wut-Berserkertum abgewöhnen kann und irgendwie seine Menschlichkeit rausgezogen hat, indem er ihn immer wieder betäubt, was er im ersten Teil auch schon
hat. Seinen ärztlichen Ethos nicht verloren, Menschen helfen zu wollen. Ja. Ist immer noch ein Idealist in so einer Welt, wo es eigentlich keine Ideale mehr gibt.
Obwohl es so ein bisschen streitbar ist, er betäubt ihn dafür immer und immer wieder.
Ja, das ist das Mittel.
Der ist aber freiwillig. Das erste Mal ist Selbstverteidigung, danach ist es komplett freiwillig, weil der kommt ja immer wieder, weil er das haben will.
Stimmt. Ja, ist einvernehmlich.
Das ist einvernehmlich und das ist die Buddy-Love-Story wirklich seit Jahren, die ich am besten finde. Also das war wirklich die beiden. Und was Ralph Fiennes in diesem Film abzieht, also am Ende im Finale, das verraten wir natürlich nicht.
Ja, aber da kommen wir
auf jeden Fall
was
zu.
Der hier so, also der geht hier voll. Also erstmal hat er so diese komplett natürliche Ausstrahlung mit so einer Weisheit und so einer Abgeklärtheit. Der hat halt, man sieht das ja an den ganzen Knochen, die er da liegen hat, der hat halt alles erlebt. Ist mit sich selbst aber so komplett im Reinen. Also genau das Gegenteil von den Jimmys. Der ist ja so total, der hat jetzt so das...
Ja, das akzeptiert.
Ding, ne? Hat das akzeptiert. Mhm. Ist ja wirklich einer von den Guten und will irgendwie die Welt noch ein kleines bisschen besser machen. Und das strahlt er halt so total aus. Und es ist aber auch noch so ein bisschen so drauf, dass er sagt, so ein bisschen Lebensfreude auch noch, dann tanzt er mal ein bisschen rum und so. Mhm. Und er lässt halt komplett also das ist ja wirklich, als ob der hier Goethe oder Shakespeare spielt, bei Fiennes. Und wie perfekt das in diesem Film passt, das ist unglaublich.
Ja, man sollte es nicht glauben, dass es passt, aber es ist
irre.
Also sowohl die angesprochene Liebes-Buddy-Sequenzen, wenn da irgendwie Duran Duran zuläuft, wo dir das Herz aufgeht, wenn die beiden da so ein bisschen am Aber auch am Ende, aber da kommen wir nochmal zu. Das ist die jetzt schon die Szene 2026.
Das können wir gleich sagen, ja. Aber müssen wir aufpassen, wie viel wir da verraten.
Vielleicht machen wir einen Spoiler-Teil, aber weil wir wollen ja auch am Ende noch was bis kurz was auf eine gewisse Sache eingehen.
Vielleicht genau, machen wir dann eine Überleitung, sagen nochmal, wie toll das ist, machen dann einen kleinen Spoiler-Teil. Das ist, kann nicht schaden, auch was das Ende angeht. Ja, aber muss ich auch sagen, also diese wirklich süße Beziehung, ja,
hat niedlich.
Auch, das ist diesmal die Überraschung, auch die emotionale Überraschung, nachdem niedlich. Im ersten Teil so von diesem.
So niedlich war es das letzte Mal zwischen Ben Affleck und John Bernthal in Accountant 2.
Ist so. Noch gar nicht so lange her.
Ist noch gar nicht so lange her.
Ja, nee, aber sind auch ähnliche Figuren.
Ja. Ganz niedlich.
Nee, aber das.
Wobei da, die waren ja Brüder, ne? Also der hat jetzt natürlich noch so eine homoerotische Ebene jetzt noch dazu. Die natürlich nicht ausgespielt wird, aber die schwingt da auf jeden Fall mit.
Schwingt. Die schwingt, ja.
Wir können es nicht lassen, aber es bietet sich ja an. Nee, ich finde das auch wirklich cute und das war so der überraschende emotionale Anker diesmal. Und weil es auch so schön funktioniert, es ist ja teilweise auch wirklich bewusst albern und lächerlich, wenn man so will. Was heißt lächerlich? Das klingt immer so negativ, aber das meine ich gar nicht negativ. Weil er tanzt halt mit so einem hünenhaften Zombie da zu der Musik. Das ist.
Ist ulkig.
Ulkig einfach. Ja, aber es funktioniert trotzdem überraschend gut.
Ja, das hätte ein anderer Schauspieler auch nicht hinbekommen.
Ja.
Also du brauchst da einfach diese komplett ernsthafte Ausstrahlung. Das ist. Das ist Wahnsinn. Das ist ja so ein bisschen so eine Beziehung, sagt er, glaube ich, auch selbst. Zwischen Menschen und so einem Bären, dem man irgendwie den Splitter aus dem Fuß gezogen hat und die dann Best Buddies werden. Ja. Und das ist einfach super.
Man muss auch sagen, aber man will ihn ja, also Ralph Fiennes ist natürlich ein großartiger Schauspieler, aber man will ihn natürlich den Chai Lewis Perry auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der hat ja diese Physis allein schon, aber auch eine Ausstrahlung, die da auch viel drauf einzahlt. Also auch die Chemie zwischen den beiden ist super. Also er sagt ja nicht viel. Er ist die ganze Zeit irgendwie so halb im Delirium. Mhm. Und manchmal dann vielleicht weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber macht das auch gut. Also es funktioniert auch gut zusammen. Einfach die beiden sind süß.
Die sind süß, ja.
Die sind süß. Schönes Couple.
Es ist auch so eine schöne, du hattest es so ein bisschen angedeutet, dass die ergänzen sich so gut, die Handlungsstränge, weil es so eine schöne Antithese, wenn man so will, ist. Also da, kurz hast du das schon gesagt, aber hier ist es ja wirklich so, du hast ja am Anfang hier auch nochmal so eine richtige Gewaltspitze. Also man sieht nochmal den Alpha voll in Aktion.
Jo.
Predator 2.
Genau, er reißt nochmal so richtig ein Rückgrat raus und dabei belässt er es auch nicht, sondern er futtert noch das Gehirn.
Ja.
Und dann geht's halt von da immer mehr so in die menschliche Richtung. Also das, was wie es in die andere beim anderen Handstand in die andere Richtung eskaliert, ist es hier so.
Ne, genau, aber man muss natürlich leider sagen, dass die Handlungsstränge dann ineinander fließen.
Mhm. Ja, leider, aber es ist unvermeidlich und
also leider. Ich kann dir nichts zu sagen.
Genau, ja, leider.
Wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr was leider oder gleich den Spoiler-Teil hört.
Aber das ist halt so hier. Der erste Teil hatte ja so Typ, dieses so ein was ja bei Zombie-Filmen sehr oft ist, weswegen ich die auch nicht mehr so gerne gucke wie früher, dass du immer diese Road-Movie-Sachen hast, wo die irgendwie unterwegs sind und dann gibt's immer diese einzelnen Begegnungen, die mal mehr, mal weniger spannend sind. Und das ist mittlerweile eigentlich so der Go-To bei Zombie.
Ja, immer so dieses Episodenhafte, ne?
Ja, und das ist hier überhaupt nicht mehr so. Hier ist irgendwie im Gegensatz zum ersten auch, also zum Beispiel als dieser, was war das, schwedische Soldat da so kam und so, das waren so Sachen, fand ich eher öde. So, und bei dem hier ist wirklich kein Gramm Fett zu viel dran. Das ist der hat nur diese beiden Geschichten. Der wirkt auf eine gewisse Art viel kleiner als der erste, weil das alles sehr konzentriert ist, auch von den Schauplätzen. Ja, es gibt gar nicht so viele, relativ wenige.
Genau.
Fast so ein bisschen wie so eine Bottle-Episode. Als ob die das gesamte Budget, die hatten natürlich beide Filme zusammen budgetiert, als ob sie irgendwie zwei Drittel oder drei Viertel schon für den ersten ausgegeben haben und das jetzt nochmal günstiger machen mussten. Das kommt dem aber voll zugute, weil der wahnsinnig konzentriert erzählt ist.
Ja.
Und das klappt ganz hervorragend.
Ich finde auch, ich kann mir vorstellen, dass das für manche vielleicht irgendwie so ein bisschen Geschmackssache ist oder vielleicht auch eine Enttäuschung, dass er inhaltlich nicht so eine Schritte nach vorne macht, meine ich. Also er macht jetzt, erweitert jetzt nicht die Welt.
Es wirkt wie so ein Epilog, der noch, wie so ein zweistündiger Epilog, der im Abspann läuft. Ne?
So, das klingt jetzt fast so ein bisschen.
Was ich im besten Sinne meine. Genau. Im besten Sinne,
Weil es halt trotzdem auch diese Stimmung und diese Figuren einfach erweitert und halt trotzdem mit diesen, ist eher so ein Figurenfilm und ein Stimmungsfilm auch. Aber der Plot, genau, das könnte vielleicht manche stören. Die jetzt sonst was
erwarten. Aber jetzt doch so. Irgendwie noch irgendeine Pille erfinden oder so. So ein bisschen ist das ja sogar hier, ne? Das mit dem gibt es doch noch eine Chance und so. Ja, das springt schon so ein bisschen mit.
Aber ich finde auch.
Aber das brauche ich nicht mehr. Also das ist wirklich im Zombie-Genre so ausgelutscht. Also da kannst du mich jetzt nicht mehr damit gewinnen, dass man da noch irgendeinen politischen oder medizinischen Hintergrund andeutet. Da muss man sich schon wirklich was einfallen lassen, dass ich da nochmal Spaß
habe. So wie er das macht mit dieser Möglichkeit, dass es vielleicht noch eine Chance gibt, ist ja alles völlig fein. Das ist ja auch im richtigen Maß.
Ich finde auch, was er macht, ist einfach genau die richtige Entscheidung. Du hast so trotzdem eine schöne Ergänzung zu dem ersten Teil, die perfekt dazu passt, aber macht trotzdem was Eigenes. Du meinst ja schon, es ist halt kein Danny Boyle-Film. Da kommen wir nochmal vielleicht bei der Inszenierung gleich in Verbindung mit dem Finale noch ein bisschen dazu. Aber auch so einfach, wie er das erzählt, was er erzählt. Der Film ist halt schön nochmal was Eigenes. Also es ist nicht nochmal das Gleiche. Der kopiert nicht einfach nur jetzt den ersten Teil.
Ja.
Und damit würde ich sagen, gehen wir vielleicht ein bisschen mehr auf dieses Finale ein. Du hattest es schon erwähnt, das lag ich jetzt auch mal als Teaser. Für mich steht das, glaube ich, auch jetzt schon fest. Es wird mindestens eine, wenn nicht gerade die Highlight-Szene des Jahres sein im Kino. Ja. Es ist unfassbar, was da abgefeuert wird.
Das ist schon wieder zweimal dann, also Jack O'Connell, wobei der im ersten, glaube ich, nicht dabei war, weil die Filmszene 2025 ist natürlich der Mittelteil von Sinners.
Ja.
Mit der 100 Jahre umspannenden Jazz.
Genau, da guckt er, glaube ich, nur von Sequenz. Außen zu.
Ja. Da guckt er nur von außen zu. Mhm. Und das jetzt ist er live dabei. Also was hier visuell mit einfachen Mitteln im Finale abgefeuert wird, Das ist unglaublich. Ja.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das, wir können es vielleicht auch spoilerfrei machen.
Also man kann natürlich einfach sagen, dass diese Jimmys auch eine Art satanistischer Kult sind.
Genau.
Und die sind irgendwie auf der Suche nach dem Teufel.
Im Grunde schon, ja.
Die wollen den Teufel suchen.
Die wollen den Teufel suchen. Wollen ihn zumindest pleasen und vielleicht auch mal ihn treffen.
Ja, und es gibt nun mal jemanden, der einen riesigen Knochentempel hat, einfach komplett voll mit Blut oder mit Jod ist, also rot aussieht. Und da ist natürlich klar, das ist der Teufel. Das muss der Teufel sein. Und dann geht der Jimmy da mal hin, um mit dem Teufel zu sprechen.
So, das sieht man ja im Grunde auch schon irgendwie im Trailer, dass sie irgendwie aufeinandertreffen. Das ist dann so das Finale. Genau, ich würde das vielleicht sogar noch versuchen, wenn ihr was Spoileriges dazu machen wollt, machen wir noch eine Spoilerwarnung zu dem Teil. Aber ich würde einfach nur sagen, um die allgemein die Inszenierung da noch mit in den normalen Teil mit reinzubringen. Das ist so ein Punkt, da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich finde, der hat eine schöne Bildsprache, der Film. Also was die Inszenierung angeht, es ist eher so, gerade bei der Kelsen-Geschichte, halt sehr gediegen und so. Bei dem anderen geht er halt mehr in dynamische Terrorgefilde. Ist aber, also es fehlt so ein bisschen die Finesse von einem Danny Boyle, finde ich. Ne? Also das ist so das, was mir so ein bisschen, was er im ersten Teil mir so gefallen hat. Es ist nicht so, ist nicht ganz so verspielt. Passt auch zu allem, was erzählt, wie gesagt. Aber es ist so, da fehlt mir so ein bisschen das gewisse i-Tüpfelchen. Aber im Finale wird das halt nochmal.
Weiß ich halt nicht, weil
also war für mich persönlich so.
Der Film hat halt inhaltlich wesentlich mehr Spannendes zu bieten als der erste Teil für mich.
Mhm.
Und Danny Boyle ist ja so ein bisschen wie Christopher Nolan, auch so ein Angeber-Regisseur. Das muss dann auch passen. Also im ersten Teil habe ich wirklich geguckt, weil ich Danny Boyle wollte. So, davon habe ich jetzt aber auch genug. Und jetzt muss ich nicht bei jedem Film die Inszenierung in den Vordergrund stellen. Mhm. Also an den Spielereien im ersten Teil hatte ich selbst dann Spaß, wenn sie jetzt zum Inhalt gar nicht so gepasst haben. Einfach, weil ich da Bock drauf hatte, auf dieses experimentelle DV-Film. Davon habe ich jetzt genug und jetzt stellt die sich ganz in den Dienst. Also sie macht das ja super. Also die Bilder sehen ja großen Teil absolut fantastisch aus.
Ja.
Aber da muss man jetzt nicht so Sperenzien machen, weil der Film geht halt auch so mächtig ab. Und da finde ich das, ich finde ihn super inszeniert, so auch wenn er jetzt nicht so sich nicht so in den Vordergrund.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich mag halt Sperenzien ein bisschen.
Ja, ich würde Christoph dazu stimmen. Ich fand auch, dass gerade dieses Konzentrierte, dieses Kleinere auch nicht unbedingt jetzt noch irgendwelche inszenatorischen Gimmicks oder irgendwelche Spielereien gebraucht hätte, weil es ja ohnehin auch eine auch eine gröbere Geschichte einfach ist. Da einfach eine Gewaltgeschichte, die da erzählt wird und auf die sich auch konzentriert wird. Und ich finde, dass sich gerade diese Inszenierung, die sie da gewählt hat, ohne viel Tamtam, einfach gut funktioniert. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nochmal gedacht habe, da könnte man jetzt aber nochmal die Kamera so
schräg halten.
Genau, ein bisschen schräger halten. So.
Ja, das auch, aber es sind ja auch vor allem der erste Teil wurde ja teilweise oder sowieso komplett auf TV gedreht und dann mit Handys und dann gibt es noch diese Poor Man's Bullet Time Sachen und
ehrlich.
So. Also so richtige Sachen. Und jetzt, wenn das das MCU wäre, da haben die halt so ein Guide, wie alles genau auszusehen hat und schieß mich tot und so. Und ich finde das hier erstaunlich stimmig. Es hat mich null rausgerissen, dass wenn du jetzt 5 Minuten vom ersten Teil gucken würdest und 5 Minuten vom zweiten Teil, dann würden die komplett unterschiedlich aussehen. Mhm. Aber der Übergang ist sowas von nahtlos. Also inhaltlich ja sowieso, aber ich war da sofort wieder drin. Sollten mehr Franchises machen, dass sie erlauben, dass Filme auch einfach mal komplett anders aussehen.
Ja, ist erstaunlich, dass das trotzdem so gut funktioniert. Ja, wie gesagt, bei mir ist nur persönlich, nach dem ersten Teil habe ich mir so ein bisschen mehr da noch gewünscht, das liegt jetzt an mir. Aber andererseits wurde es dann mit dem Showdown halt eingelöst. Also da wird auch am ehesten das eingelöst, also so im Wahnsinnslevel, sage ich mal, was so das Ende vom ersten Teil versprochen hat. Auch wenn es jetzt eine komplett andere Richtung ist, aber es ist so vom Wahnsinns.
Wir müssen da jetzt drüber sprechen.
Okay,
wir geben jetzt kurz unsere Bewertung ab und dann gehen wir in den Spoiler-Teil rein.
Das ist eine gute Idee, weil das passt dann auch zu dem Ende, was wir dann auch ein bisschen spoilern werden. Genau. Also, was gibst du denn, Pascal?
Ich würde 4 Sterne geben. 4 von 5. Ich fand den richtig stark.
Aber bei dir wissen wir jetzt ja als Einziger nicht, was du dem ersten gegeben hast.
Dem würde ich auch 4 Sterne geben.
Okay, also ich habe dem ersten, glaube ich, wie viel habe ich dem gegeben?
4 in der Kritik. Du hattest damals, ich kann es ja nochmal offenlegen, wir haben es, glaube ich, im Podcast auch erwähnt, du hattest zwischen 3,5 und 4 geschwankt und hast dem dann
also
durch mein Zureden 4 gegeben.
Okay, also mein Name steht jetzt in der Kritik bei Filmstarts, die 4 Sterne hat, das ist auch okay. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich dem 3,5 gegeben habe.
Ist auch legitim, weil du es
ja so überlegt hast. Weil ich dem jetzt 4 gebe und den auf jeden Fall besser finde. Also würde ich offiziell jetzt sagen, der erste Teil eine schwache 4, der zweite Teil also mit Tendenz zu 3,5, der zweite Teil eine starke 4 mit Tendenz zu 4,5.
Bei mir ist es an sich ähnlich. Also ich gebe dem auch 4. Tatsächlich richtig gute 4. Der erste hat bei mir halt 4,5. Also er ist für mich minimal schwächer. Er ist in ähnlichen Sphären unterwegs. Aber der erste hat dann nochmal, weiß nicht, für mich noch so ein bisschen, insgesamt ist halt noch ein bisschen was Besonderes gewesen, sag ich. Der ist auch besonders hier, aber irgendwie, ich hatte ja die Inszenierung schon erwähnt, zieht der erste dann noch ein bisschen für mich mehr vom Leder, was mich dann die ganze Zeit so bei Laune gehalten hat. Aber wie gesagt, 4 Sterne sind ja super stark. Also es ist ein richtig starker Film, richtig starke Fortsetzung, macht schön eigene Sachen, ist er wirklich intensiver Schocker einfach und erzählt daneben trotzdem so eine zärtliche Geschichte. Ja,
eine Empfehlung.
Also eine Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall klare Sache, weil wir haben gestern hier ein Format aufgenommen zum ersten Mal für YouTube, in dem ihr beide mich davon überzeugen musstet, dass irgendwas richtig ist und ich war der Richter. Wenn das jetzt auch so wäre, wäre das Ergebnis ganz klar, dass Pascal und ich recht haben und das natürlich besser ist als der erste.
Ja, aber wie gesagt, bei mir ist es auch nur minimal. Also das ist nur ein halber Stern, ein kleiner halber Stern mehr beim ersten Teil, weil ich für den noch ein bisschen mehr
bringe. Man kann sich auf jeden Fall auch darauf freuen, die beide Back-to-Back zu gucken. Ich glaube, das wird richtig geil.
Ja. Aber ich muss auch echt sagen, also die Szene, die am Ende ist, jetzt kommt Alarm, Alarm, jetzt. Unser Spoiler-Teil. Also der Show.
Feuer frei.
Spoiler-Alarm. Im wahrsten Sinne des Wortes, Feuer frei. Ja. Sag mal was. Also ich konnte nicht glauben, was da passiert.
Ja.
Kannst du ja mal kurz beschreiben, falls Leute, die den Spoiler-Teil trotzdem hören, die den Film nicht gesehen haben, den Spoiler-Teil.
Genau, die keinen Bock haben, weil sie sich gruseln.
Die sollen schon ins Kino.
Die sollen natürlich
beschreiben
trotzdem,
wir beschreiben jetzt nicht ausführlich die Szene, wir sagen nur, wie geil wir die fanden.
Wir beschreiben nicht ausführlich die Szene, oder? Das wird aber schwer.
Mach einfach wieder, wie es für dich passt. Sag, was du denkst.
Naja, also man kann natürlich erstmal darauf eingehen, dass Ralph Fiennes nicht der Teufel ist. Das wissen wir, das ist einfach die einzige gute Seele, die wir da in diesem Film haben, neben Spike. Aber Jimmy, möchte das nicht so hinnehmen und motiviert ihn zu einer Performance, kann man sagen.
Zu einer Show. Ralph Fiennes macht mit dem, was er da vor Ort so findet, halt eine Teufelsshow, wie man das aus dem Theater kennt, wenn was weiß ich, Mephisto in Faust auftaucht oder so. Aber genau. Do-it-yourself, homemade.
Ja, Postapokalypsen-Style.
Ja, und denn, das ist unfassbar. Also sowohl die Schauspielleistung, wenn er da rumtanzt, der totale Wahnsinn.
Ja.
Und dann die paar Sachen, die er sich noch so als Teufelselemente da selbst gebaut hat.
Unterlegt mit dieser Musik.
A-Team-mäßig, genau, The Number of the Beast von Iron Maiden läuft und dann auch nicht nur auf der Tonspur, sondern er hat da wirklich noch eine Schallplatte gefunden. Also auch da.
Das wird ja auch schon vorher etabliert, dass er immer so.
Genau, und die Musik, die läuft, die hört er auch.
Und das, was er dann da so A-Team-mäßig abfeuert, das ist halt der absolute Wahnsinn und das ist jetzt schon eine der, die beste Szene.
Das ist dann der Tanz mit dem Teufel.
Ich krieg Gänsehaut,
wenn ich an die Szene denke. Also die Szene, das hat mich umgehauen. Es gab Szenenapplaus bei uns.
Ja, weil ich war in so einer Mini-Vorführung mit 5 Leuten, glaube ich, für die Interviews und da, selbst da hast du so ein Raunen und so freudiges Kichern gehört und so, das war also, ja.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Der Film ist unfassbar lustig.
Ja.
Also der hat einen ganz süßen, trockenen Humor, aber diese ganzen Szenen da mit Ralph Fiennes sind nicht nur ulkig, die sind auch richtig lustig. Also man kann bei dem Film echt viel lachen, ohne dass das irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt.
Und beim Showdown nämlich auch wieder, und das ist auch so, Und auch, hat auch genau die richtige Länge wieder. Also gerade Nia da Costa hat da so ein Gespür dafür, die richtigen Längen zu finden. Die ist nicht zu lang, die ist nicht zu kurz, die zelebriert es richtig. Was er da abfeuert, ist total geil. Wo man die ganze Zeit denkt, glauben die das jetzt wirklich oder nicht, was er da abzieht? Aber ist nicht ohne Grund auch das quasi das Motiv für das Teaser-Poster gewesen, wo ich schon dachte, wow, was ist das denn? Und trotzdem habe ich niemals erwartet, dass diese Szene dann dahinter steckt. Das ist wirklich Hammer. Also würde ich sogar sagen, als jemand, der den ersten Teil ein bisschen besser findet, wahrscheinlich trotzdem besser als jede Szene im ersten Teil.
Diese Verfolgungsjagd, ja, mit den Lichtern, die ist so unfassbar. Ist halt
aber das ist schon, also mindestens auf einem Level. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar drüber. Aber ja, ich habe bei dem Trailer, bei dem Teaser-Poster oder bei dem Poster zum Film gedacht, dass Ralph Fiennes infiziert ist. Mhm. Sieht ein bisschen aus, als wenn er
eigentlich. Ist das auch so ein bisschen beabsichtigt?
Genau, aber ja. Zum Glück nicht. Zum Glück gibt er uns eine Show.
Ja, richtig geile Show.
Ja, und dann kommt natürlich der nächste Teil. Ich weiß gar nicht, ob es. Das war keine Post-Credit-Scene, sondern
es ist wie
direkt im Anschluss.
Es war uns in unserer Vorführung als Post-Credit-Szene angekündigt.
Habe ich gehört, ja.
Weswegen dann nach dieser Szene trotzdem alle sitzen geblieben sind, was ja nicht schlimm ist, sollte man eh machen, das gehört sich so. Mhm. Aber dann waren natürlich alle enttäuscht, als dann nichts mehr kam.
Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, was kommt danach noch? Ja. Denn was kommt denn vor der Post-Credit-Scene, die nicht kommt?
Ich habe es vorhin angedeutet, so getan, als ob wir es noch nicht wissen, aber es wurde eigentlich auch schon.
Das ist öffentlich schon gesagt worden. Das ist ein Fakt.
Ja, ich weiß nicht, dass alle Leute auf dem Schirm haben, aber.
Ja, aber das wurde schon ganz.
Der nächste Jimmy kehrt zurück. Cillian Murphy ist wieder am Start in der letzten Szene. Und ich bin auch sehr froh, dass sie das haben sie im ersten Teil auch gemacht. Das hätte ja auch eine Post-Credit-Szene sein können, was sie da gemacht haben am Ende. Ist wieder nicht so. Es ist in dem eigentlichen Film am Ende, obwohl es halt quasi so ein Anhang noch ist. Und,
ja, Post-Credit-Scene wirken immer so viele Versprechungen, die nicht kommen. Ja, deswegen ist schön, dass es im richtigen Film ist.
Ja, und auch irgendwie so wie so ein Gimmick am Ende. Das ist, weiß ich nicht, aber das soll hier halt schön mit dran als dieser für den nächsten Film. Und
selbst wenn mittlerweile die Leute geschult sind, dass man bei Marvel sitzen bleibt, es gehen halt immer noch unglaublich viele Menschen raus. Also mindestens die Hälfte. Ne? Und wenn dann sowas, die Szene ist ja auch nicht kurz. Also die dauert ja noch mal locker 5 Minuten.
Ja, die baut erstmal so eine ganz eigene Stimmung auf. Also man sieht halt, wie Cillian Murphy immer noch da ist, wo er am Ende von 28 Days Later war, offenbar.
Ich hatte sofort Gänsehaut, als ich das Haus und das Auto gesehen habe. Ich wusste sofort, jetzt geht's ab.
Er ist offenbar nicht von der Insel runtergekommen und lebt da sein Leben. Nicht mit seiner Liebe angetrauten, mit der er da zusammengekommen ist. Vielleicht doch, aber man
vielleicht
sieht
sie ist sie unterwegs.
Man sieht sie hier noch nicht, gespielt von Naomi Harris in 28 Days Later, ne?
Ja.
Aber mit seiner Tochter, die jetzt irgendwie, hat jetzt auf meiner Tochter.
Genau.
Und die auch Sam heißt, so wie Samson.
Genau. Ja, stimmt. Oh, das wird ganz irre.
Überall Jim, überall Sam.
Genau, und die treffen quasi auf Spike und.
Ja, sie treffen noch nicht auf die.
Naja, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil.
Du weißt, wie die heißen.
Jimmy Lina? Nee, wie heißen die? Wie heißen die Frau mit.
Welche von den beiden? Ich glaube, das ist.
Aaron Kellyman, glaube ich.
Ja, das ist Jimmy Inc.
Jimmy. Ja, auf jeden Fall roter Trainingsanzug.
Ja.
Genau, die, weil Cillian Murphy sieht, wie sie verfolgt werden von Zombies. Und dann gehen sie runter und dann ist der Film vorbei und es läuft der Soundtrack vom ersten Teil. Boah, es hat so geballert. Ja. Ich war so, ich wollte sitzen bleiben, den nächste direkt anmachen, weiterlaufen. Es war so krass. Es war so krass. Und das ist auch wieder sowas, wo ich bin ja nicht so ganz empfänglich für so nostalgische Sachen. Aber es ist halt auch nicht so ein Fanservice-Nostalgie-Ding. Das ist einfach sowas, was einfach in diese Welt wunderbar passt. Und ich war so richtig hyped. Ich hatte richtig Bock, einfach weiterzugucken. So geil war das.
Weil es halt auch wirklich einfach nicht so inszeniert ist wie, oh, wir sehen jetzt hier, weiß ich nicht, nur seine Füße.
Und
dann bum, 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 Cillian Murphy. Aber es ist halt eine richtige Szene einfach.
Und genau.
Er ist ja auch einfach dann da. Und sogar auch relativ unspektakulär. Genau. Also erstmal so als Nachhilfelehrer.
Als wäre er gar nicht weg gewesen.
Ja, ja.
Genau, die diskutieren erstmal so ein bisschen über Politik und Geografie und so, glaube ich. Faschismus, glaube ich noch.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Den dritten Teil soll ja dann wahrscheinlich Danny Boyle wieder inszenieren.
Hat er zumindest gesagt.
Hat er gesagt, das ist noch nicht bestätigt. Alex Garland schreibt das Drehbuch, das ist bestätigt. Ich bin sehr gespannt, wie sich da so die Stile wieder.
Ich glaube das auch, dass er das fast machen muss. Hm. Also ich glaube jetzt nicht, dass Cillian Murphy unterschrieben hätte, so gucken wir mal, wer da noch Regie führt, sondern das muss er dann schon selber machen. Wobei er es wahrscheinlich auch machen würde, falls Alex Garland sich entscheidet, auch einen Teil selbst zu inszenieren. Dann würde Cillian Murphy das mit Sicherheit auch machen.
Ja.
Aber jetzt so.
Fände ich auch nicht schlecht.
Wäre interessant, wenn er den dritten inszeniert und schreibt. Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube, es macht Danny Boy. Ich glaube, das ist Chefsache.
Das könnte so sein erster richtiger Paycheck werden, auch weil. Nach Oppenheimer hat er ja nur ziemlich kleine Filme gedreht, ne? Oder? Cillian Murphy? Hat der danach
noch zuletzt?
Ja, der hat auf jeden Fall diesen Steve gemacht, so eine kleine Netflix-Produktion, wo auch ein Lehrer spielt. Dann hat er mit den Nonnen
Ja, den irischen Non-Film, der Biennale eröffnet hat, der ist danach aber relativ klein gestartet.
Ja, also und ansonsten.
Mit seinem Peaky Blinders-Film wird jetzt groß, aber das ist halt ein Sonderfall, weil es halt.
Ist auch aber auch rein Netflix,
rein
oder?
Netflix, ja.
Ja,
genau.
Ja, Peaky Blinders wird natürlich groß, das stimmt.
Ja, aber man hätte ja auch erwarten können, dass der jetzt erstmal irgendwie, was weiß ich, muss ja nicht gleich Marvel sein, aber dass er zumindest irgendwie eine Blockbuster-Hauptrolle übernimmt, die hätte er ja mit Sicherheit dann bekommen.
Ja, neuer Jurassic World.
Ja, irgend so ein Krams, wie, was weiß ich, das...
Absolut, ich bin auch so happy, dass er das hier gemacht hat, aber er verdankt dem ja wahrscheinlich auch sehr viel, dem ersten Film und generell Danny Boyle und so. Deswegen, aber er bringt halt auch dadurch, gerade durch diese Jahre, die zwischendurch vergangen sind, seine anderen Rollen, so eine Gravitas gleich irgendwie mit rein, finde ich, dass
er
da ist, ohne dass das so, ich habe es ja schon gesagt, so unnötig zelebriert wird.
Nee, es hebt es direkt auf ein neues Level, man ist dann einfach so, man ist so drin. So,
ja. Und ich hatte ja sowieso, ich habe ja generell nach dem ersten Teil die Daumen gedrückt, dass sie alle drei machen können, weil da stand es ja noch auf der Kippe. Und gerade nachdem der erste so geil war und die ja offenbar irgendwie so eine gute Vision haben, also gerade Alex Garland, dass sie das machen dürfen.
Der erste war ja auch erfolgreich.
Und als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich ja unbedingt, auch wenn man schon wusste, dass das wahrscheinlich der Plan ist. Er kehrt hier kurz zurück und ist dann eine der Hauptfiguren im dritten Teil. Und jetzt ja umso mehr, wo er wirklich einfach wieder in dieser Rolle drin ist. Und als ich den gesehen habe, ich weiß gar nicht, als ihr den, ach nee, du hattest ja erwähnt, nach dem Screening wurde es auch erst bestätigt. Also ich habe halt dann noch mehr gehofft, ich musste halt noch länger bangen.
Ich habe einen Tag später morgens direkt die News geschrieben.
Genau, du hast sie dann geschrieben. So, ja. Da war ich happy. Also das war.
Ja, da war ich auch happy. Wenn das so geändert hätte, das wäre traurig gewesen.
Ja.
Das wäre echt traurig gewesen.
Also es kommt in den letzten Jahren aber immer öfter vor, dass wir hängen gelassen werden. Also ich gucke ja kaum noch Serien und die ich gucke, immer erst, wenn sie fertig sind, weil irgendwie irgendwie überall so mittendrin hängen gelassen wurde. Und jetzt mittlerweile ist es ja bei Filmserien auch immer öfter passiert.
Ist ja auch riskant. Ich meine, du hast ja hier jetzt, also klar, du ist es wieder ein bisschen wie beim ersten, du schließt den Handlungsstrang schon irgendwie ab, aber du hast ja diesen Teaser drin und wenn der jetzt so in der Luft wäre, wäre schon schade. Also,
das wäre ein Verbrechen.
Ja. Ich hoffe nur auch, also ich meine, die machen den jetzt, das steht ja jetzt fest. Ich hoffe nur auch, dass in den zweiten halt auch schon viele Leute reinrennen, weil der es einfach verdient hat. Ich habe ja von Leuten gehört, mit denen ich so mich unterhalten habe, die viele verstehen das noch gar nicht. Jetzt auf einmal 28 Years Later, 2. So schnell, manche denken, es ist eine Wiederaufführung vom ersten Teil, kommt der erste jetzt nochmal ins Kino, also so der Otto-Normal-Zuschauer, Zuschauerin, könnte problematisch werden.
Naja, beim ersten hat es ja auch geklappt.
War ja, und dann kommt dazu, die Leute, die den ersten gesehen haben, so die Hälfte, die dann gesagt hat, das Ende macht alles kaputt, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an, das ist auch noch so eine Gefahr. Also ich hoffe trotzdem.
Das müssen die jetzt lernen, das wird immer mehr kommen.
Ja.
Wir haben ja bald 4 Beatles-Filme in einem Jahr.
Ja. Stimmt.
Dementsprechend, das muss jetzt
geschehen. Und die 3 Horizon-Filme, die noch kommen. nochmal in die Wunde rein.
Wobei es dann schon natürlich wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, den Film wirklich 28 Weeks Later 2 zu nennen.
Aus diesem Grund, weil auch dieser Bone Temple, der kommt ja im ersten auch schon sehr prominent vor. Deswegen, warum nennst du den jetzt nochmal Bone Temple, wenn der im ersten halt auch schon so eine
wichtige Rolle hat? Ja, weil das schon, das
ist... Ja, klar, nee, ich weiß es, also ich kann es mir denken zumindest, aber es ist halt für nach draußen, glaube ich, noch ein bisschen verwirrender.
Und im Film selbst ist ja auch The Bone Temple ganz klar der Haupttitel und 28 Weeks Later steht nur irgendwie klein darunter. Mhm.
Vielleicht hätten sie auch das machen sollen. Bone Temple. So richtig einfach The Bone Temple 28 Years Later 2.
28 Years Later Story.
Ja, einstimmig. Ja, jedenfalls kann ich es jetzt kaum noch erwarten. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang, weil so schnell wie bei den beiden wird es nicht gehen, weil sie den jetzt auch nicht gedreht haben. Aber ich hoffe auf bald.
Und ich schätze 2027.
Mhm. Das wäre schon.
Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie der jetzt läuft. Dann werden sie wissen, ob das ein Sommerfilm ist oder ein Januarfilm.
Ja.
Also traditionell wissen wir alle, Januar laufen die ganzen Schrotthorrorfilme, die die Studios im letzten Jahr nicht mehr untergebracht haben.
Ist
die
aber werden, auch nicht mehr so.
Die werden dann alle im Januar versenkt. Und so ist es jetzt nicht mehr. Ja. Stattdessen wird Soulmate, der eigentlich im Januar versenkt werden sollte, nachdem Megan 2 gefloppt ist, bringen die jetzt gar nicht mehr raus. Und wir versuchen den Quatsch irgendwo zu verkaufen. Und,
aber Primate kommt, dieser Affen-Horrorfilm.
Genau, das ist ein typischer, aber da können wir noch nicht zu sagen, die haben wir alle noch nicht gesehen.
Ja. Aber Scream 5 ist zum Beispiel auch im Januar gestartet. Ne?
Ja.
Und da war ein Mega-Hit.
Deswegen, aber das hier ist eine Ausnahme, das ist eine High-Quality-Produktion und auch ein geiler Film.
Ja.
Schöne Schlussworte, würde ich fast sagen, oder? Also, geht da definitiv rein.
Guckt euch diesen Film an, den muss man im Kino sehen.
Auch wenn das Entstehen des dritten Teils nicht mehr davon abhängt, gerade im Kino und insbesondere der Show dann, aber auch alle anderen Bilder, also entfalten da natürlich ganz ihre Wucht.
Genau, wenn man dann nach Hause kommt, Martyrs, der einzige Film, der das noch steigert.
Ja, der macht das ja die ganze Zeit im Grunde, was die da in der Scheune machen. Was haben wir denn wissen wir jetzt schon nicht. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was nächste Woche ist, weil wir nehmen das jetzt hier schon ganz schön im Vorfeld auf. Noch ein Vorteil
davon. Doch, klar wissen wir das. Nee, wissen wir gar nicht. Nein,
noch ein Vorteil davon, dass wir den Film so früh sehen konnten. Aber im Januar lasst euch einfach überraschen, was dann so passiert.
Da kommt bestimmt was.
Da kommt bestimmt was Geiles.
Mhm.
Ja, aber dann bleibt mir nur noch zu sagen.
Tschüss.
Ja, na, erstmal danke an alle. Danke an euch. Du willst raus, ne? Du willst los.
Der hatte Zeitdruck hier.
Wenn ihr das auf YouTube guckt, Glocke läuten lassen, subscriben, kommentieren und liken. Alles vier.
Ja,
vier.
Genau. Und das könnt ihr auch bei Spotify machen und bei, glaube ich, noch ein paar anderen Podcast-Anbietern. Ja, schreibt uns immer an leinwandliebe@filmstarts.de. Kommentare, Kritik, auch die nehmen wir gerne an.
Wünsche,
alles, wie ihr den Film fandet und alles weitere. Ja, also deswegen danke an euch und danke an euch.
Sehr
und
gerne.
Danke an alle und danke an die Welt. Und damit sind wir raus.
Jetzt nochmal tschüss.
Ciao.